Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
EPA, TI-Messenger. Wo stehen wir bei der Digitalisierung? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Melanie Wendling, Geschäftsführerin des Bundesverbands Gesundheits-IT, BVITG, über den aktuellen Stand beim Rollout der elektronischen Patientenakte EPA, Erwartungen an die neue Bundesgesundheitsministerin, das 30-jährige Jubiläum des BVITG und Rück- und Ausblick bei der DEMEA.
Melanie Wendling ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Gesundheits-IT, BVITG. Sie war zuvor als Abteilungsleiterin Gesundheit und Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Abschluss der RTL-Journalistenschule arbeitete sie als persönliche Referentin von Bundesministerin Ulla Schmidt und Bundesminister Philipp Rösler im Bundesministerium für Gesundheit. Im Anschluss wechselte sie zu Telekom Healthcare Solutions, wo sie die Politik und Verbandsvertretung verantwortete.
Der BVITG ist der führende Verband für Unternehmen der Gesundheits-IT in Deutschland und versteht sich als Gestalter der Digitalisierung von Versorgungsprozessen. Er vertritt die Interessen der Anbieter digitaler Lösungen, setzt sich für freie Marktwirtschaft, Innovation sowie die Nutzung internationaler Standards ein und bekennt sich klar zu Demokratie und Vielfalt. Der Verband schafft Plattformen zum Austausch und veranstaltet mit der DEMEA Europas wichtigste Veranstaltung für Health IT. Seine Vision ist es, vernetzte digitale Lösungen zu ermöglichen, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Der BVITG feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und hat sich seit der Gründung im September 1995 unter dem Namen Verband der Hersteller von patientenorientierten Krankenhausinformationssystemen, VHK, von 8 Gründungsunternehmen zu einem Verband mit rund 120 Mitgliedern entwickelt.
Schönen guten Tag, Frau Wendling. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Hallo.
Der Rollout der EPA läuft seit April mit der flächendeckenden Bereitstellung durch die GKV-Kassen. In einer Pressemitteilung haben Sie gesagt, dass die letzten Anbieter von Praxisverwaltungssystemen die notwendigen EPA-Module zu Beginn des dritten Quartals ausliefern werden. Und deshalb meine Frage, wie sehen Sie die Situation vor der verpflichtenden Einführung der EPA am 1. Oktober?
Ich kann ja natürlich nur für die Mitgliedsunternehmen des BVITG sprechen und das sind zwar die großen Praxisverwaltungssysteme und auch einige kleinere, aber es sind nicht alle auf dem Markt anbietenden Systeme. Aber alle Unternehmen, die im BVITG Mitglied sind, haben versichert, dass sie das Modul fristgerecht ausliefern und dass damit fristgerecht gearbeitet werden kann. Also insofern sehe ich dem 1. Oktober sehr entspannt entgegen. Die Industrie hat geliefert und klar, natürlich muss da noch ein bisschen in den Praxen mit ausprobiert werden und es müssen wahrscheinlich auch Prozesse umgestellt werden. Aber das ist dann in der Verantwortung jedes einzelnen Arztes und jeder einzelnen Ärztin, sich damit zu beschäftigen.
Aber Sie gehören nicht zu denen, die das eher negativ sehen. Man hat ja inzwischen auch ein paar Meinungen, dass die EPA gar nicht ankommen könnte.
Ja, da denke ich mal, wir haben wieder direkt auch die Erwartungshaltung, dass sofort eine voll funktionierende EPA in der Versorgung ankommt. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und das tue ich ja nun schon seit 20 Jahren, dann sollte einem klar sein, dass das auch nicht das Ziel des jetzigen Rollouts ist. Die EPA ist, ich sage immer, wie ein Kind. Das heißt, sie ist jetzt erstmal geboren, sie ist jetzt rausgeflutscht und jetzt muss sie sich entwickeln. Und auch ein Kind kann am Anfang relativ wenig, in manchen Fällen gar nichts. Und so ist es ja mit der EPA auch. Jetzt wird immer direkt gesagt, ja, da ist ja nur die Medikationsliste und die Versicherten haben überhaupt nichts davon. Also erstmal weiß ich auch nicht dieses Thema, die Versicherten haben nichts von der EPA. Ich würde die Diskussion anders aufziehen. Ich habe als Versicherter immer etwas von der EPA, wenn mein Arzt sie nutzt, weil der neue Möglichkeiten durch die EPA in der Behandlung bekommt. Und die Medikationsliste ist etwas, was zunächst den Ärzten nutzt, aber da einen entscheidenden Mehrwert bringt. Und jetzt geben wir uns doch einfach mal ein bisschen Zeit und dann wird die EPA nach und nach mit Inhalten gefüllt. Und in ein paar Jahren sind wir dann vielleicht da, wo andere Länder schon lange vor uns sind und wo alle Politikerinnen und Politiker und alle Stakeholder im Gesundheitswesen immer hinreisen und begeistert wiederkommen und sagen, das funktioniert doch alles super. Das wird's bei uns auch, aber nicht, weil wir von Anfang an schlecht oder tot reden.
Auf jeden Fall. Kommen wir zum anderen aktuellen Tool, und zwar der CE-Messenger soll im Gesundheitswesen sichere Kommunikation zwischen den Akteuren und den Patientinnen ermöglichen. Im Alltag der Menschen kennen wir Messenger schon seit langem. Was waren die Probleme bei der Umsetzung dieses speziellen Messengers für die TI im Gesundheitsbereich Ihrer Ansicht nach?
Ich würde da auch nicht von Problemen reden. Das macht man ja heute nicht mehr so, sondern ich glaube, es ist in der deutschen Kultur, dass wir besondere, sichere Lösungswege suchen, und mit dem TI-Messenger ist jetzt einer gefunden worden. Und auch da, das muss sich ja erstmal verbreiten. Wir sind manchmal so in unserer Gesundheitsbubble, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Bürger oder die Bürgerin draußen, ich könnte meine Eltern heute mal fragen, ob sie wissen, was der TI-Messenger ist. Ich würde es bezweifeln. Für die ist das aber auch noch so, dass ihr Arzt-Patienten-Kontakt eben so stattfindet, wie er immer stattgefunden hat. Man ruft in der Arztpraxis an und kriegt einen Termin. Dass eine neue Generation und dass die Menschen vielleicht auch insgesamt inzwischen erwarten, dass sie auch mit ihren Leistungserbringenden anders in Austausch kommen, da sind wir ja gerade noch am Anfang. Also auch insofern würde ich sagen, lasst es uns mal ausprobieren und mal gucken, wo ein Mehrwert und wo ein Nutzen ist. Und auch da glaube ich, dass es das Leben von Versicherten und auch von Leistungserbringenden erleichtern kann. Aber es ist ein lernendes System. Und jetzt lasst es uns einfach mal benutzen.
Also im Versorgungsalltag angekommen sind die elektronische Arbeitsunfähigkeitserklärung und das E-Rezept. Aber wir wären nicht Deutsche, wenn nicht jedes Mal, wenn es einen kleinen Ausfall zum Beispiel beim E-Rezept gibt, wenn spezielle, der Sicherheit besonders zugeneigte Online-Medien sofort schrieben, jetzt ist der Untergang nah. Was ist Ihr Rat? Wie kann man das ändern? Also, dass man nicht jedes Mal den Untergang der Gesundheitswelt prognostiziert.
Also erstmal, es ist total nervig, wenn Technik ausfällt. Das kennen wir alle aus unserem Alltag. Wenn man 100-mal zum Drucker rennt und sich fragt, warum hat er den jetzt schon wieder nicht gedruckt, sind wir alle genervt. Oder wenn man montags morgens sehr beliebt den Rechner anmacht und in ein Meeting muss, in ein Online-Meeting, und die App dann erstmal ihre Updates macht. Das sind Sachen, mit denen haben wir alle zu kämpfen. Das gehört eben zur Technik dazu. Keine Technik läuft ständig fehlerfrei. Das wäre sehr schön, aber ich glaube, da müsste man auch ein bisschen Realität reinbringen. Nichtsdestotrotz nochmal, das ist total nervig, und es ist natürlich genau nervig in Berufen, wo es auch auf Zeit ankommt. Und das ist eben in der Apotheke genauso wie bei dem Arzt oder der Ärztin so. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, wir sind in einem Hochlauf eines Digitalisierungsprojekts, das Deutschland bisher in dieser Masse so noch nicht gekannt hat. Nennen Sie mir mal einen Zweig in Deutschland, der plötzlich so viele Digitalisierungsmodule auf einmal in die Fläche versucht zu bringen. Also digitale Verwaltung wusste ich jetzt nicht, dass da 5, 6 Projekte gleichzeitig gemacht werden. Und ein Hochlauf bedeutet natürlich auch immer, wenn verschiedene Module auf die gleiche TI zugreifen, da kann es natürlich zu Fehlern kommen. Die Gematik hat sich da auch sehr geändert und ist sehr schnell dabei, die Fehler zu identifizieren. Das heißt nicht, dass sie immer sofort ausgemerzt werden, aber man ist da in einem guten Austausch mit den Playern und versucht wirklich, diese Fehleranfälligkeit zu beheben. Leider muss man auch da sagen, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Aber nochmal, ich kann auch jeden verstehen, der darüber motzt. Aber deswegen würde ich nicht das ganze System in Frage stellen. Wir klappen ja auch unsere Computer nicht zu und fangen wieder an, auf Notizblöcken zu schreiben, nur weil eben montags morgens das Update läuft. Vielleicht macht man sich so kleine Notizen, aber deswegen arbeiten wir nicht grundsätzlich ohne Computer.
Die Methode von Elvis Presley, den Fernseher zu erschießen, wenn ihm das Programm nicht gefiel, ist ja auch etwas kostenintensiv, wenn man das jetzt übertragen anwenden würde.
Ja, und das ist auch eine Impulssteuerung, die eigentlich einem hochintelligenten Wesen nicht angemessen ist.
Lassen Sie uns nach vorne blicken. Was sind Ihrer Ansicht nach die nächsten digitalen Projekte, die im Gesundheitsbereich angepackt werden sollten?
Ich bin auch gar nicht so bei nächsten digitalen Projekten. Ich hänge ehrlich gesagt noch in der EPA. Ich sagte ja eben schon, die ist wie so ein Kind, das sich weiterentwickelt, das wächst. Da gibt es noch viel, viel zu tun. Ich würde es anders sehen. Wir dürfen jetzt einfach nicht nachlassen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und das ist ja so, wenn jemand Neues an die Spitze eines Ministeriums kommt, muss er sich natürlich erstmal sortieren, muss sich mit den Themen vertraut machen und muss seine eigene Agenda aufbauen. Und da ist einfach meine große Hoffnung, dass wir so weitermachen bei der Digitalisierung, wie wir das in den letzten 4, 5 Jahren, also eigentlich nach Corona, muss man sagen, begonnen haben. Ich würde mir wünschen, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit für Testungen nehmen, ein bisschen mehr Zeit, offen und ehrlich miteinander zu diskutieren und das nicht in der Presse, sondern vielleicht face-to-face und mal ohne Presse, um Dinge voranzubringen und nicht um sie totzureden.
Ja, neue Bundesregierung, aber die alten Probleme sind immer noch da. Sie haben mehrfach angemahnt, dass der Dialog zwischen Politik, Digitalwirtschaft und Medizin entscheidend für die praktische Umsetzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen sei. Wie kommt dieser Dialog nun nach 100 Tagen mit der nicht mehr ganz so neuen Bundesgesundheitsministerin voran?
Frau Wagner hat sich erstmal auf offene Themen fokussiert. Das ist die Krankenhausreform und das ist auch ihr gutes Recht. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten. 100 Tage sind am Ende auch ehrlich gesagt nicht viel, wenn man in ein neues Amt, ein neues Ministerium kommt, neue Leute kennenlernen muss, ein System kennenlernen muss. Also insofern bin ich durchaus bereit, da auch noch ein bisschen abwartend zu reagieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Chance nicht ergriffen wurde, mit einem Digitalministerium die Digitalisierung in Deutschland umfassend anzupacken. Der ganze Gesundheitsbereich ist ja ausgespart. Das kann auf der einen Seite gut sein, weil natürlich das Digitalministerium gerade erst im Aufbau ist und sich selber auch finden muss. Auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, dass man vielleicht ein bisschen die 360-Grad-Sicht haben sollte und da vielleicht auch der Blick in andere Zweige der Digitalisierung hilft. Aber wir warten mal ab. Die Gematik ist ja jetzt nicht, hat ja nicht das Arbeiten eingestellt, sondern da wird weiter fleißig mit uns zusammengearbeitet und alles andere und wie der Dialog fortgesetzt wird, das werden wir eben sehen in den nächsten 100 Tagen, hoffe ich.
Neben der EPA haben Sie als ein wichtiges Anliegen Ihres Verbandes, des BVITG, den praktischen Wissenstransfer zwischen IT und medizinischer Praxis benannt. Wie kommen Sie hier voran? Was sind konkrete Unterstützungsmaßnahmen des BVITG dabei?
Es ist ein bisschen, ja, mühselig wäre vielleicht sogar zu viel gesagt. Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir gerade auch in der Versorgung in einem Transformationsprozess sind. Ärzte müssen vernetzter arbeiten, Ärzte werden vernetzter arbeiten und das heißt, sie werden sich auch mit der Technik beschäftigen müssen. Es gibt Ärzte, die haben Bock drauf, die machen mit, die sind Vorreiter, die hört man auch manchmal in den sozialen Medien. Und es gibt natürlich auch immer diejenigen, die sagen, es hat auch bisher so funktioniert. Also insofern kann man das nicht über einen Kamm scheren. Was wir versuchen als BVITG, ist in Kontakt zu kommen mit Leistungserbringenden, nicht nur auf ärztlicher Seite, sondern auch mit medizinischen Fachangestellten. Im zweiten Schritt natürlich auch mit der Pflege, die ja auch an die TI angebunden sein soll. Und da muss man immer, immer wieder gucken, dass man die gleiche Sprache spricht. IT und Versorger sprechen es meistens nicht. Und wir verstehen uns als BVITG so ein bisschen auch als Übersetzer, versuchen auf der einen Seite natürlich die Sorgen und die Probleme der Leistungserbringenden ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite versuchen wir auch manchmal zu erklären, was IT realistisch leisten kann. Ich hatte das schon mal am Anfang gesagt. Wir müssen uns auch ein bisschen von dem Glauben verabschieden, dass IT immer und zu jeder Zeit funktioniert. Ich kenne kein System, wo das so ist. Immer gibt es irgendwo Updates und das ist auch gut so. Und vielleicht muss man dann auch mal selber, wenn man davor sitzt, in dem hektischen Alltag, und ich weiß, gerade im Krankenhaus und bei Ärztinnen und Ärzten ist meine Aussage, die jetzt kommt, sehr schwer, aber vielleicht hilft auch manchmal durchatmen und Situationen zu nehmen, wie sie sind, weil ändern kann man sie meistens in dem konkreten Fall dann sowieso nicht.
Ja, machen wir einen harten Bruch an der Stelle. Ihr Verband schaut inzwischen auf 30 Jahre Aktivitäten zurück und deshalb meine Frage, was ist Ihr Resümee zu diesem wunderschönen Jubiläum und was sind Ihre Meilensteine, die Sie sich für die Zukunft der Digitalisierung vorgenommen haben?
Also in der Rückschau muss ich sagen, dass der Verband sich sehr stark hinentwickelt hat von einem Verband der Krankenhausinformationsanbieter zu einem, der sich wirklich mit der IT in der Versorgung befasst. Wir versuchen auch nicht immer nur technisch zu denken, sondern auch tatsächlich in Versorgungsfaden und im Alltag der Versorgung. Das finde ich wirklich gut. Und der Verband hat es geschafft, als einer der führenden Verbände in Deutschland, was die Gesundheits-IT angeht, im politischen Kontext gefragt zu werden. Insofern ist das mit Sicherheit ein Ziel, dass wir da auch noch ein bisschen mehr in der medialen Öffentlichkeit wahrgenommen werden. In der Politik sind wir schon sehr gut vernetzt und das freut mich auch. Da habe ich ein sehr gutes Team, das wirklich sehr, sehr viel Herzblut auch in die ganzen Themen, die tagtäglich hier einlaufen, einbringt und die sich wirklich sehr fundiert mit, es sind ja ganz vielfältige Sachen. Es ist, wenn man es grob sagt, ja nicht nur Pflege und die KI in der Arztpraxis und im Krankenhaus, sondern es geht zum Teil ja auch um Themen wie Interoperabilität, wie Syntax, also wirklich auch hochtechnisierte Themen. Und das machen die extrem gut, das auch für die Politik zu übersetzen. Auf der anderen Seite hat der Verband die europäische Leitmesse DIMEA, früher CONHIT. Und ich sagte gerade, die europäische Leitmesse, alleine das ist ja schon ein Wahnsinnserfolg in den vergangenen Jahren, dass der BVITG das geschafft hat, dass wir die größte Messe sind im Bereich der Health-IT. Ja, jetzt kann man sagen, wenn man da hinkommt, ist der Fokus sehr auf der auf dem Dachbereich, aber wir werden internationaler. Der Fokus auf dem Dachbereich liegt, hat auch viel mit der Regulierung hier in diesem Raum zu tun, aber wir werden internationaler. Wir sind eine der wenigen Messen, die auch noch wachsen und insofern bin ich da sehr stolz drauf.
Ja, auf jeden Fall. Nach der DIMEA ist immer auch gleichzeitig vor der DIMEA. Was waren Ihre Highlights konkret der diesjährigen Ausgabe und wohin wollen Sie und der BVITG die Messe mit dem starken Kongressanteil im kommenden Jahr weiterentwickeln?
Mein Highlight war in diesem Jahr eigentlich ein Gefühl. Wenn man das so zum Vorjahr sieht, ich fand im vorigen Jahr waren alle sehr, sehr euphorisch und in diesem Jahr war es eine wahnsinnig entspannte Gelassenheit und Freude, sich auf der DIMEA zu treffen und das Kongressprogramm sich anzuhören und die Speaker anzuhören. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil es eine so schöne Stimmung der DIMEA in diesem Jahr gebracht hat. Die Leute kommen einfach gerne dahin, weil sie wissen, es wird ihnen ein qualitativ hochwertiges Programm geboten. Sie können sich vernetzen, sie sehen Leute, die sie natürlich seit Jahren kennen, aber man trifft sich fast immer nur auf der DIMEA. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall erhalten wollen. Unser Credo ist, dass wir nicht wie bei anderen in diesem Messe- und Kongressgeschäft üblich, dass wir die Sessions, die wir anbieten, verkaufen, sondern tatsächlich ist es bei uns eine qualitative Bewerbung. Und das soll auch weiter so bleiben. Und ja, wo wollen wir hin? Klar, wir wollen schon den Blick ein bisschen weiter nach Europa richten, gucken, was können wir von anderen lernen? Wo können wir vielleicht inzwischen auch mal nicht nur hingucken mit dem Blick, wie wir das vorher hatten, oh, wie toll ist das da, siehe Skandinavien, sondern dass wir sagen, wir sind jetzt auch auf dem Weg und wir gucken dahin, weil wir das, was ihr wollt, auch wirklich jetzt bald mal umsetzen können. Und das ist für mich zum Beispiel ein Fokus. Auf der anderen Seite muss man immer überlegen, wie begeistert man auch die Menschen für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und damit meine ich nicht nur Versicherte und Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die Pflege. Und so ein bisschen in Richtung, wir sind ja jetzt eine, wie man so schön sagt, B2B-Messe, eine Business-to-Business-Messe, da die Menschen mit reinzubringen, das ist noch ein Ziel von mir. Das ist nicht einfach, aber man kann ja klein anfangen.
Na, wenn ich mit Ihnen mein Highlight teilen darf, dann war das der Auftritt des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, der einen Tag bevor bekannt gegeben wurde, dass das Ministerium nicht mehr in der Verantwortung eines SPD-Ministers sein wird, doch nochmal gezeigt hat, dass er eigentlich ready to go war. Also es war wirklich sehr begeisternd. Er muss es ja schon gewusst haben, dass er es nicht mehr sein wird. Aber ich fand, er hat wirklich bis zum Schluss sehr gut performt.
Das erwarte ich ehrlich gesagt auch von jemandem, der Chef eines Ministeriums ist. Also da erwarte ich so viel Professionalität, dass man dann auch die Termine, die man zugesagt hat, noch wahrnimmt, auch wenn man sagt, naja, für mich interessiert es jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist eine Erwartung, aber Herr Lauterbach hat natürlich auch immer in seinen Vorträgen Unterhaltungswert, weil er im Kopf sehr viele Gedanken hat, die er dann auch mitteilen will. Also insofern ist das immer nett, ihm zuzuhören. Und wir warten mal, was im nächsten Jahr noch kommt.
Auf jeden Fall. Deshalb meine Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich für das Gesundheitswesen in der angelaufenen Legislaturperiode von Bundestag und Bundesregierung?
Ich wünsche mir, dass wir weitermachen. Auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht zu lange eine Pause machen und innehalten, sondern dass wir weitermachen. Ich fokussiere mich wirklich nur auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ansonsten kommen wir in gesellschaftliche, politische Diskussionen. Dann hört wahrscheinlich der Podcast nicht mehr auf. Aber für mich ist wichtig, dass wir nicht nachlassen, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben und uns auf der anderen Seite auch nicht von bestimmten Lobbygruppen treiben lassen, sondern wirklich überlegt, passgenau Lösungen entwickeln, die für alle Seiten einen Mehrwert bringen. Das fände ich, wäre schon ein wichtiger Schritt, nicht nachlassen. Und wenn ich mir noch was wünschen darf, dann wäre das ein bisschen mehr Mut zu haben, vielleicht auch mal unbequeme Meinungen zu vertreten, beziehungsweise auch wenn ich sagte, dass es wichtig ist, dass man die Leute mitnimmt, muss man sich manchmal für oder gegen was entscheiden. Und da würde ich mir Mut wünschen, dann auch Entscheidungen durchzusetzen und daran festzuhalten.
Ja, Frau Wendling, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und dem BVITG weiterhin alles Gute und bedanke mich, dass Sie hier beim Einblick-Podcast dabei waren.
Sehr gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.